Ja, hallo Leute, hier ist wieder Pittys Podcast. Pitti ist wieder am Start und Pitti ist heute nicht allein, aber heute habe ich einen Wahnsinnsgast hier und das traue ich mir gar nicht selber, diesen Supergast anzumoderieren, sondern da braucht es allerhöchste Kunst, um diesen Künstler anzusagen. Und zwar kommt hier eine kleine Vorbereitung aus einem Filmklassiker und der hilft euch vielleicht auf die Sprünge.
Der heutige Nachmittag ist der Gegenwartsliteratur gewidmet. Es ist ein großes Glück, dass sich der bedeutendste lebende Vertreter, der bedeutendste, lebendste, also noch lebendige Vertreter moderner Lyrik bereitgefunden hat, hier bei uns aus seinem Werk zu lesen. Ein Mann, der Literaturgeschichte gemacht hat, ein Name, der rund um den Erdball zum Begriff geworden ist. Lothar Frohlein.
Frohwein. Melusine. Krabil, taub trüber Dienst am Musenhain. Trüb Tauberhain am Musendienst. Krabil.
Krabil. Also wer diesen Film kennt, der kennt auch diese Stelle. Und der bedeutendste, lebendste Dichter, nämlich konkrete Poet, der im Moment hier am Start ist, ist heute da, nämlich der Volker Seitz ist da. Ich freue mich wahnsinnig, dass der Volker heute gesagt hat, wir machen ein Poesie-Special. Volker Seitz ist da, sag mal hallo.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo Pitti. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben gesagt, die Welt braucht Poesie.
Absolut.
Und das kann man tatsächlich sagen. Eugen Gomringer, der heute auch noch vertreten sein wird, also von dem heute noch die Rede sein wird, der hat tatsächlich gesagt, dass der Volker, der im Moment der beste konkrete Poet ist, den es gibt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass er heute hier ist. Und er ist eigentlich nicht nur Dichter, sondern hat auch noch was anderes, also hat er einen ernsthaften Job, aber er hat halt, also der Volker hat, sagen wir mal, diese Liebe zur Poesie, die verfolgt ihn und die verfolgt er und er bringt die unter die Leute und das ist ganz toll. Volker, erzähl doch mal für die Leute, die nicht aus unserer Gegend stammen, erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, Pitti, das ist ganz einfach. Ich darf zitieren aus der konkreten Poesie. Das ist eine Anthologie, die rausgekommen ist im Reclam Verlag. Und da musste ich mich selber auch mal skizzieren. Es sind 4 Zeilen und ein ganz einfacher Lebenslauf. Geboren 1975 in Selb. Mutter Sekretärin, Vater Schriftsetzer. Studium der Architektur in München abgebrochen, Studium der Betriebswirtschaftslehre in Kempten abgeschlossen, arbeitet als Unternehmensberater, vereinfacht Sachverhalte, lebt mit Familie in Selb.
Lebt mit Familien selbst. Sehr schön, Volker. Ja, und wir kennen uns schon lange. Du bist ein bisschen jünger als ich, aber wir kennen uns so von der Schulzeit her noch. Und du hast auch Theater gespielt und bringst jetzt, und das ist ganz toll, eben die Poesie den Leuten nahe, was ganz toll ist. Und das ist so dein Steckenpferd. Und wir werden heute, Leute, wir werden heute relativ wenig Musik hören. Wir hören Musik, aber wir hören vor allem Gedichte, die der Volker sich ausgesucht hat, die sein Leben begleiten. Und das ist ganz schön heute, denke ich. Ja. Wir fangen mal an, Volker. Wir fangen mit einem Song an, oder?
Ich würde sagen, soll ich noch anmoderieren?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist ein alter Kraftwerk-Song.
Kraftwerk ist nämlich klasse, ne?
Irgendwo aus den Ende der 70er Jahre. Kraftwerk, die Beatles der elektronischen Musik, hat die New York Times mal zu denen gesagt, und ich weiß, dass du ein großer Beatles-Fan bist, Deswegen musst du auch Kraftwerk mögen.
Ja.
Und die Version ist natürlich nicht als Anno dazu mal, sondern ist eine relativ neue Version, und zwar interpretiert von Rammstein das Modell, und ich bin froh, dass ich heute nicht Germany's Next Topmodel anschauen muss.
Ja, das schauen wir auf keinen Fall. Wir hören nämlich heute Poesie und das Model und Rammstein. Los geht's! Jawohl, typische Rammstein-Groove, sehr geil.
Mir nach Haus.
ist eigentlich für mich die schönste Stelle dieses Dinges. Ja, Volker, was hat jetzt das Model, was hat Rammstein mit Poesie zu tun? Das ist eigentlich eine banale Frage, ja.
Absolut banal. Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt korrekt. So absolut. Eine schöne Zeile ist poetisch.
Ja.
Zwar von Kraftwerk, aber interpretiert von Rammstein und die Gruppe Rammstein als solches, das ist ja wirklich zeitgenössisch, das ist ein, wie soll man sagen, ein Exportschlag, ein Kulturexport, immer kontrovers diskutiert.
Auf jeden Fall, ja, die erfolgreichste deutsche Band, ja.
Sie selber sagen, ja, sie machen Tanzmetall und ich bin auch ein leidenschaftlicher Tänzer.
Ausdruckstänzer,
ja. Freistehen natürlich. und der Leadsänger von Rammstein, der hat auch ein bisschen was mit Loriot zu tun. Und zwar vom Namen her, der heißt Till Lindemann. Und Loriot hat ja auch einen Sketch mit Erwin Lindemann.
Klassiker.
Kennt vielleicht der ein oder andere. Aber nicht wegen Namen habe ich ihn ausgesucht, sondern er als Texter von Rammstein hat auch seine eigenen Gedichte geschrieben. Die Texte sind musikalisch gebaut, sehr abgründig teilweise, aber immer auch irgendwie verletzlich und daher lyrisch, sehr künstlerisch sozusagen. Und davon, von Till Lindemann, möchte ich auch einen kleinen Text vortragen.
Genau, das haben wir also heute, das ist ein Novum, ja, also wir reden heute gar nicht so viel über Musik, logisch, es ist ja Poesie-Special, wobei, du hast natürlich recht, also sagen wir mal, wenn man, ich sage jetzt immer jungen Leuten, die Lyrik, die man heute täglich, mit der man sich täglich auseinandersetzt, ist die der Songtexte, ja, und der Lindemann, toller Künstler, der hat eben auch selbst ganz tolle Gedichte geschrieben und du wirst jetzt mal eins vortragen und wir werden heute ein paar Gedichte hören, die so zu deinem, ja, zu deiner Geschichte gehören irgendwie. Ja, bitte.
Ja, Lindemann, noch ganz kurz zum Poeten als solches. Der ist in den 60er Jahren in Leipzig geboren, ist ein Kind der DDR. War in der Jugend Leistungssportler im Schwimmen und hat dann eine Lehre als Tischler gemacht. Schöne Grüße an Matthias Grimmer, der schon öfters mal hier war.
Der kommt auch wieder.
Also ein sehr vielseitiger Mensch und von ihm aus dem Jahr 2005 folgendes Gedicht. Immunschwäche, sehr positiv. Sie ist Mitte 40, hat eine Narbe auf dem Bauch von einer mexikanischen Machete. Ich versprach ihr die Ehe, zwei anderen Huren auch. Zerrissen ihr Segel, zerstückelt die Brüste zu Haifischluder von einer mexikanischen Machete und zerfloß eine Leiche, ihr eigener Bruder. Dem Seesturm entkommen, wir sterben nicht in Booten durch eine mexikanische Machete. Wir schwimmen mit den beiden Dirnen von ganz alleine zu den Toten.
Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Magst du irgendwas dazu sagen?
Ja, was mich fasziniert, ist dieses Bild der mexikanischen Machete. Was mich fasziniert, ist der Titel Immunschwäche, der auch in die heutige Zeit reinpasst. Sehr, sehr lyrisch. Ich blicke noch nicht wirklich durch. Was ist die mexikanische Machete? Ist es vielleicht von irgendeiner Schlepperbande auf irgendeinem Schiff, wie auch immer, also sehr düsteres Gedicht und wir schwimmen ganz alleine zu den Toten.
Ja, gerade das, also die diese Metaphorik und die Idee, dass da etwas schwimmt und dass Leichen da auch mit dabei sind, das passiert ganz häufig in der Lyrik, ja, im Expressionismus auch, wo die Leichen an der Stadt vorbei schwimmen und so weiter, sowas gibt's immer mal wieder. Und ja, bei Lindemann auch. Ja, der schreibt nach wie vor und macht auch sein eigenes Projekt und macht mit Rammstein und selber auch Solo wunderbar. Ja, sehr schön. Also Till Lindemann.
Also ich kenne zwei Gedichtbände von ihm. Das eine heißt Messer und das andere, glaube ich, in Langen Nächten heißt es.
Okay, ja. Ja, das war der Lindemann. Und ja, jetzt kommt gleich das nächste Gedicht. Jetzt kommt, glaube ich, wenn man so mal biografisch bei dir so nachschauen, dann ist das sowas wie deine, wie du sagst, Initialzündung, ne?
Ja, das ist richtig. Das Gedicht hat damals mein Deutschlehrer Dr. Schmieder in den Unterricht reingeschmuggelt. Ich war damals in der 12. Klasse und war sofort begeistert. Ein Gedicht aus dem Dadaismus, das ist ungefähr zwischen 1915 und 1925, hatte einige Städte, die da vertreten waren. Zürich war es, Paris, New York, Berlin und natürlich auch mit Kurt Schmidt aus Hannover, das war es dann auch schon. Und ja, diese Dada-Lyrik, das ist ein Lautgedicht. Manche sagen auch, das ist irgendwo Unsinnspoesie. Aber das entsteht, oder dieses Gedicht ist entstanden aus Sprachschutt. Und zwar bewegen wir uns da im Jahr 1917 und es war gerade der Erste Weltkrieg und alles war in Schutt und Asche. Und die Dada-Künstler haben dann aus diesem Sprachschutt Lyrik gemacht. Die haben sich in das Wort zurückgezogen, Ball, von dem das Gedicht jetzt gleich kommt, Karawane heißt es. Der sagt, er hat sich in die innerste Alchemie des Wortes zurückgezogen. Es klingt schon erstmal spannend. Keine Verse, keine Worte, kein Sinn. Nicht von Goethe, nicht von Schiller. Ich habe das Gedicht damals gesehen, habe gesagt, das gibt es ja gar nicht. Ja, das, und sowas habe ich dann erst in der 12. Klasse kennengelernt, leider Gottes. Vielleicht zum Deutschlehrer noch als solches. Meine erste Klausur, ich habe Abitur gemacht in Deutsch, meine erste Klausur, das war eine Gedichtinterpretation und ich habe damals einen Punkt bekommen. Das ist also, ist nicht ein Einser, sondern eher
5-.
Eher 5-. Durfte mich dann aber verbessern, durfte ein Dada-Gedicht selber schreiben. Das ist mir dann auch gelungen. Da heißt das Gedicht.
Ey, da hat der Band einen Song draus gemacht.
Ja. Habe dann die Chance genutzt, habe auch von Kurt Schwitters damals, der ist mir dann auch von meinem Deutschlehrer, ganz wichtiger Mann dann irgendwie trotzdem in meinem Leben, auch präsentiert worden und dürfte dann im Kultur im Keller das Schauspiel Schattenspiel von Kurt Schwitters aufführen und es war 1994 und es war eine Welturaufführung.
Weil das nie gespielt worden ist, ne? Nur in Selb von Volker Seitz bei Kultur im Keller war so eine Veranstaltung oder gibt es immer noch, mehr oder weniger, jetzt heißt es Kultur im Atrium, an Gymnasium da. Ja? Tolle Einrichtung war das. Ja? Und jetzt hören wir Karawane.
Karawane. Jolifanto Bambla o Falibambla. Grossiga Mpfa Abla Orem. Egiga Goramen. Higo Bloiko Rusala Huyu. Holaka Holala. Anloko Bung. Blago Bung. Blago Bung. Bossofataka. Ü. 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 Shampa Wula Wusso Olopo. Hey, Tata Gorem, Eschike Zunbada, Wulubu, Subudu, Uluf, Subudu, Tumba, Baumpf, Kusa Gauma, Baumpf.
Wunderbar. Ja, für alle, die zuhören und Gedichte interpretieren, los geht's bitte. Ja, aber warum hat dich gerade das geprägt?
Ja, mich hat es geprägt auch vom Optischen. Das kann man natürlich hier jetzt gerade nicht rüberbringen, aber dieses Gedicht hat so verschiedene Buchstaben, verschiedene Fonts, nennt sich das, unterschiedliche Schriftarten. Ja. Da geht es eher um Gesang vielleicht auch schon. Ist es irgendwo ein Karawanentreiber, der da sagt, er bringt diese ganze Karawane voran, er treibt die Kamele an. Die Menschen, die sich dort von A nach B bewegen müssen, weil sie immer vielleicht dem Wasser auch nachgehen, das hat dann so irgendwo ja, was Afrikanisches und was Echtes, und das hat mir da sehr gut gefallen. Und vor allem kein Wort, kein Reim, kein was weiß ich, ja, das ist
kein Metrum.
Ne?
Ja. Ü. Barumpf. Ja, schön. Also ich mache immer gern das große Lalula. Das kennst du ja auch wahrscheinlich. Mhm. Ja, und das ist ja auch so in der Richtung so ein bisschen. Ja. Toll. Ja, ihr seht schon, heute ist mal ein bisschen anders. Und das ist ganz, ganz schön. Ja, und es wird mainstreamiger und weniger Mainstream, ist ja vollkommen egal. Es ist genau das, was dich umtreibt. Ja, und was du auch selber dann machst, da kommen wir dann auch noch drauf. Ja, gut. Hören wir ein bisschen Musik.
Hören wir ein bisschen Musik. Hören wir einen von meinen Lieblingsinterpreten, David Bowie. Ich habe mich gestern korrigieren lassen, weil die Londoner sagen ja, er ist ja in London geboren worden. Die Londoner sagen Bowie, aber wir haben uns vorhin darauf geeinigt, dass
wir Bowie sagen. Ja, wir bleiben beim Bowie. Ja, genau. Wir sagen ja, ja, da komme ich noch drauf. Manche Sachen müssen eingedeutscht werden, ja, wie der Bowie halt. Ja, und jetzt hören wir Eight Line Poem von welcher Platte, die du findest, seine beste ist, und viele sagen das auch.
Hunky Dory aus dem Jahr 1971.
Genau. Eight Line Poem. Ja, das ist David Bowie. Achtung, heute Rätselfrage. Der hat dich geprägt offensichtlich. Ja, ich bin jetzt beim Bowie nicht so ganz firm, muss ich sagen. Aber das sind auf die, also das heißt, es sei die beste Platte von Bowie. Changes ist drauf, kennt man, und Life on Mars ist drauf. Und ja, die Platte, keine Ahnung, wie bist du auf die gekommen? Schon immer gern gehört oder?
Ja, bei Bowie fasziniert mich sein Äußeres zum einen.
Ja, das
Ja,
ist echt toll, ja.
er ist sehr wandelbar
Ja.
und auch immer wunderbar. Man sagt, er ist, glaube ich, das Chamäleon des Pops
Genau,
irgendwo. Das
ja.
hängt da vielleicht auch nach, dass er sich immer irgendwo anpasst und so weiter. Aber der hat eigentlich eher Trends gesetzt, als dass er sich anpasst. Hat verschiedene auch Charaktere gespielt
Ja.
sogar mit, ich weiß gar nicht, wer
Sogar
das.
übernommen dann den Ziggy Stardust, hat er gesagt, da konnte er gar nicht mehr loskommen davon, ja, der musste aufhören, weil sonst hätte er sich da zu viel damit identifiziert, ja.
Genau, und von der Platte Hunky Dory, da hat er ziemlich viel Zuspruch auch von Künstlern bekommen, Andy Warhol, Bob Dylan, da ist
Ja.
ein Song gewidmet auch, The Velvet Underground, so eine Avantgarde-Band auch. Und einfach ein faszinierender Künstler, jetzt nicht nur mit den Songs wie Heroes oder Changes. Bei Heroes auch ganz, ganz fantastisch. Das war in seiner Berliner Zeit. Da hat er diesen Song geschrieben und es küssen sich zwei an der Berliner Mauer und sie werden von Grenzsoldaten beschossen. Sowas gefällt mir. Da ganz, ganz einfache Story und so viel Hintergrund und
Ja.
so viel Poesie, wie dieses Eight-Line-Poem, meiner Meinung nach, widmet er da seiner Geburtsstadt London irgendwo so ein Bild. Er steht im Zimmer, schaut seinen Kaktus an und das Perpetuum mobile kollidiert und explodiert vielleicht und der Hund ja, nimmt die Pfoten, er nimmt seinen Kopf zwischen die Pfoten und er versucht irgendwie da diesen Key to the City zu finden und das sind 8 Zeilen über London, für mich eine Liebesbotschaft. Das ist schon sehr stark und natürlich auch sehe ich Bowie immer in Begleitung mit großen Künstlern, zum Beispiel mit John Lennon von den Beatles, singt er Fame und schreibt auch Fame und mit Freddie Mercury macht er
Under pressure.
Mick Jagger, Dancing in the Streets,
Ja.
mit Iggy Pop, Passenger, Lust for Life, mit Lou Reed, Walk on the Wild Side, mit Iggy Pop, der hat in der Nachbarwohnung in Berlin neben Bowie gewohnt, zum Beispiel. Alles nur Beispiele. Madonna hat sich beeinflussen lassen. Die haben mal auf dem Konzert dann auch gesagt, dass der David Bowie und das Konzert von Ziggy Stardust damals ihr Leben verändert hat. Ja. Und das ist schon ganz großer. Leider Gottes gestorben vor 5 Jahren,
Vor 5 Jahren, ja, genau.
2016.
Ja, okay.
Ja.
Ja, und jetzt kommen deine Größten, ne?
Ja.
Ja. Also der Bowie musikalisch, und jetzt kommen wir zu den größten Lyrikern für dich.
Ja, und zwar, die fangen mit G an. Das ist einmal Goethe. Ja, dazu muss ich wenig sagen. Das ist ein Reimemonster oder ein Dichterfürst, Superstar der Klassik.
Der erste
Hat
Star, ja, muss man sagen. Ja.
absolut. Mir gefällt viel von ihm. Du hast mal vorhin im Vorgespräch gesagt, Prometheus, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat und den Zorn der Götter auf sich gezogen hat.
Genau, weil er sich nicht hat reinreden lassen. Das ist das Tolle, ja. Ja, die Sturm- und Drangzeit,
Die
das war
Sturm- und
toll, ja.
Drangzeit. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, der Zauberlehrling.
Ja.
Ja, das Heidenröslein zum Beispiel, auch
Ja.
ein tolles
Ja,
Gedicht.
toll.
Ja, und vor allem Goethe, deswegen, weil er auch dreimal im Fichtelgebirge war, man muss es wirklich dazu sagen. Ja. Ich muss mir die Daten ablesen: 1785, 1820 und 1822. Und Goethe, der hat sich beschäftigt im Fichtelgebirge. Und zwar war er nicht nur Dichterfürst, sondern er war auch Wissenschaftler und hat im Fichtelgebirge geologische Studien betrieben und botanische Studien. Das Wort Wollsackverwitterung sagt uns Fichtelgebirglern vielleicht irgendwas. Ja, da hat sich Goethe damit beschäftigt. Das ist ein tolles Wort. Und natürlich auch mit der Botanik. Und meiner Meinung nach kann dieses nächste Gedicht von ihm aus dem Jahr 1813 durchaus im Fichtelgebirge entstanden sein. Zeitlich passt zumindest. Und ich sehe da die damals noch üppig wuchernde Blume, und zwar unser Symbol des Fichtelgebirges, unser Wahrzeichen, den Siebenstern. Und ein kleines Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Gefunden. Ich ging im Walde, so führ mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt's wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort.
Wunderschön. Tatsächlich ein Gedicht, das, was ich da besonders interessant dran finde, hat natürlich jetzt bei mir auch mit der Schule zu tun, das lernen Kinder in der Grundschule.
Okay.
Du kannst es aber genauso in einer Abiturklasse machen.
Ja, das Goethe ist, geht immer.
Das geht immer. Immer. Das ja. ist, bei Goethe geht es wirklich, also Prometheus ist zu schwer, muss man sagen, für Kinder, ja, also für kleine Kinder. Gut, weiß ich vielleicht nicht unbedingt, ja doch, vielleicht schon, aber solche Sachen, ja, da kommt man vielleicht auch ein bisschen zur Popmusik, ja, also das kann jeder toll finden, auch David Bowie oder so, du kannst aber auch auf einer ganz intellektuellen Ebene daran gehen, und das hat der Goethe geschaffen, ja, wie wenig andere, ja, deswegen war er Star und auch trotzdem Rebell eine Zeit lang, ja, also das ist schon klasse, ja, sehr schön, ja. Irgendwas Interpretatorisches dazu oder willst du es so stehen lassen?
Ich würde es eigentlich gern so stehen lassen. Ja. Es blüht sofort, ja. Vielleicht die genau. Poesie blüht immer irgendwo, die Sprache blüht immer.
Ja,
die Liebe. Manchmal nur am stillen Ort. Ja. Ja, das ist für mich auch so eine Sache, der stille Ort, da entsteht auch einiges. Ja, man mag es kaum glauben. Ja. Nicht nur das Wort mit SCH.
Ja, ist klar. Okay, sehr schön. Also der Goethe, der Größte, da sind wir uns wohl einig. Ja, also das, da gibt es auch wenig, die das erreicht haben und vor allem dieses Universalgenie. Also eben nicht nur Schriftsteller zu sein, sondern tatsächlich Mediziner, Maler, Forscher, Geologe, Farbenlehre, alles. Also das ist unglaublich, was der alles gemacht hat. Ja. Okay, sehr schön. Und jetzt kommen wir zu dem, ja, dem Typen, das denke ich mal, der dich vielleicht mit am meisten beeinflusst hat. Sehe ich das richtig?
Das siehst du ganz richtig. Das ist meine Quelle, der Vater der konkreten Poesie. Es hat tatsächlich ein Schweizer erfunden. Yes. Eugen Gomringer, geboren in Bolivien, Jugendjahre in Zürich. Erfindung der konkreten Poesie in Bern, heimisch geworden in Deutschland. Mhm. In unserer Nachbarschaft. Er lebt in Riau, leitet dort das IKKP, Institut für konkrete Kunst und Poesie, das gleichzeitig auch ein Kunsthaus ist. Leider Gottes momentan, ja, kann man es wenig besuchen, aber er hat ungefähr einmal im Vierteljahr auch immer eine Ausstellung mit neuen, jungen, konkreten Künstlern. Und es ist eine wunderbare Institution. Sein Sohn, der Stefan Gomringer, leitet mit ihm dieses Institut. Und es ist wirklich eine wunderbare Einrichtung. Er selber, Vater der konkreten Poesie, ja, der hat für mich auch die Gedichte neu erfunden. Er ist wirklich, er bietet, ja, er sagt Kommunikationsmodelle an. Die sind einfach, die sind überschaubar und deswegen vielleicht auch rätselhaft und poetisch. Und eins davon möchte ich euch heute vortragen. Das ist eins seiner ersten. Das Ganze ist irgendwo entstanden. Ich habe es mal bei ihm auch nachgelesen, so ungefähr zwischen 1950 und 1952. Das ist schon eine Zeit lang her. Das Gedicht heißt Ping Pong. Ping Pong. Ping Pong Ping. Pong Ping Pong. Ping Pong.
Das war's. Ja, wieso jetzt das?
Das Gedicht Ping Pong, das sagt alles über die konkrete Poesie, was man sagen muss. Das ist ein Spiel, ganz wichtig. Ne? Es ist eine Herausforderung zum Antworten. Wenn ich irgendwo auf der Welt Ping sag, ja, dann kommt als Antwort Pong.
Das weltweit, ist, weltweit.
Das ja. ist weltweit so, ja. Dieses miteinander kommunizieren, miteinander reden. Das Ping-Pong ist zum einen männlich und zum anderen weiblich. Das ist das Yin und das Yang. Gommeringer hat mal gesagt, das Ping und das I und das Pong und das O. Das I ist, steht für das Männliche. Man kann es auch wirklich visuell sehen. Und das O steht für das Weibliche. Wirklich auch eine visuelle Sprache. Und vor allem international. Im Endeffekt spielerisch, international und ein Modell zum Kommunizieren. Sehr einfach. Das ist wirklich alles, was man über die konkrete Poesie wissen sollte und wissen muss.
Super.
Nicht mehr und nicht weniger.
Gut, ja. Auf die Avenidas gehen wir heute nicht ein, oder?
Auf die Avenidas gehen wir heute nicht ein. Ich könnte es aus dem Stegreif
ja,
machen,
aber Mama, ja, gut, können wir vielleicht doch mal jeder. Natürlich ist das sein berühmtestes Gedicht. Warum? Weil es so kontrovers diskutiert wurde und es eigentlich nie, bis diese furchtbare Aktion kam, wo das Ding überstrichen wurde. Ja? Und da ist es, glaube ich, also ich meine, das war schon immer, das gab es schon immer, das Gedicht, das war bekannt, aber so richtig berühmt wurde es erst durch diesen ja, unsäglichen Skandal, muss ich auch sagen, ja, dass man dieses Kunstwerk überstrichen hat, bei welchem Institut, ich habe es vergessen.
Das war an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin.
Ja, in Berlin weiß ich, ja.
Ja, da hat sich der AStA oder der Studenten...
Die Studentenverbindung,
Verbindung ja. ...oder Vertretung, die hat sich darüber echauffiert, dass es wohl sexistisch sei. Und es gab Riesendiskussionen und das Gedicht musste überpinselt werden. Wir machen es jetzt nicht. Ja, das ist für mich ist es zu abgedroschen.
Okay, gut.
Man kann es bestaunen und bewundern. Es geht da um einen Admirador. Ja. Das ist der Bewunderer und man kann es bewundern am Maxplatz in Riau. Dort wurde das vor einigen Jahren dann feierlich der Öffentlichkeit preisgegeben und das finde ich toll an Riau, dass die seinen oder ihrem Künstler da so auch einen gewissen Respekt zollen.
Ja. Genau, und ihm beiseite stehen, ja. Okay, sehr schön. Genau, also es waren die größten Helden jetzt auch mal, Goethe und Gommeringer für dich. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik wieder, deutsche Musik. Jetzt gehen wir in den Sprechgesang, in den deutschen Sprechgesang. Und wir hören jetzt Deichkind. Warum?
Ja, weil sie erstens mal Sprechgesang machen, ja, und dann auf eine ganz moderne Art und Weise, ja, die bringen ziemlich viel elektronischen Sound mit, ja, Cryptic Joe heißt der eine MC und der andere heißt Porky, haben noch nebenbei immer ein paar andere mit dabei, ja, das ist so eine Weiterentwicklung für mich des Hip-Hops. Man sagt Elektropunk oder Tech-Rap und so. Man muss schon etwas mit der Zeit gehen und das ist wirklich auch unsere Zeit. es ist nicht nur immer nur die Klampfe, sondern es ist auch irgendwann mal die E-Gitarre und so entwickelt sich, ja, so entwickelt sich sowohl Musik als auch Texte, als auch Sprache. Und Deichkind ist für mich dann so eine Vorzeige-Hip-Hop-Formation, wenn man das jetzt trotzdem noch so nennen mag,
ja.
Die neue Wege und experimentelle Wege gehen. Und das ist leider geil.
Ja, das ist absolut geil. Und das kann ich, glaube ich, jetzt auch noch sagen, auch wenn es mir, habe ich schon mal gesagt, auch wenn es mir wehtut, aber das wirklich Relevante, politisch und gesellschaftsrelevante, wird im Rock'n'Roll nicht mehr stattfinden. Ja, das ist eher tatsächlich im Hip-Hop. Ja? Also insofern fahren wir die mal ab, selber machen lassen.
Yeah. Später zahlen, früh aufstehen, yeah. Vaters Firma übernehmen. Freundlich grüßen, Arschwarz holen, Dichen aus dem Keller holen. Plastik trennen und Fernseh gucken und die Rechnung drucken. Yeah. Bücher lesen, glücklich leben, sich vergnügen, sich benehmen. Was? Hände schütteln, Hemden bügeln und die Wände dübeln. Pleite gehen, Urlaub machen, Ordnung schaffen, yeah, yeah. Koffer packen, Listen schreiben, sich auch mal verkleiden. Yeah. Auto tanken, Sekten trinken, sicher landen. Yeah. Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen. Do it yourself is out, ich lass das jemand anderen machen. Alles muss man alleine machen lassen. Ich muss mir schon wieder deine Hände dreckig machen. Ich muss zum Mäuse melken, Wale retten und genau den Schwarzen treffen. Schäne putzen, Brötchen kaufen, dreimal um die Alster laufen. Body bilden, Daten sammeln, sich ne Freundin angeln. Echte Fakten schaffen, alles selber machen lassen. Yeah! Bullen stecken, Einkauf tragen, auf mal sorry sagen. Partner tauschen, Flüge buchen, Wahrheit sagen, die Schlüssel suchen. Welt erobern, Hoden dealen, Haft antreten, Lotto spielen. Wille putzen, Geld verdienen, Knöpfe drücken, Knarre ziehen. Alles muss man selber machen lassen. Do it yourself is out, ich lass das jemand anderen machen. Alles muss man alleine machen lassen. Alleine machen lassen, alleine machen lassen. Alles muss man selber machen lassen. Alles muss man alleine machen lassen. Das macht mir Spaß. Alles muss man selber machen lassen. Alles muss man alleine machen lassen. Alles muss man selber machen lassen. Alles muss man alleine machen lassen. Alles muss man selber machen lassen. Alles muss man alleine machen lassen. Stimmung halten, Fässer heben, Kerne spalten, Spuckis kleben, Stöcke ziehen, demonstrieren, Haare bürsten, gratulieren. Zu dem Bouncen Rassen mengen
und alle Rettner quälen.
Biere, Hexen, Schnäpse trinken und alle Verstecke finden. Runterbücken, Schuhe binden, tolle Schnäppchen finden.
Lieder schreiben, Bilder schreiben, immer auf dem gleichen bleiben.
Felgen, Tune, Made saufen, übelst Kornern, Pfeffi saufen.
Gabel halten, Kabel hüten, Fliegen töten.
Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen.
Ja, alles muss man selber machen lassen. Sehr geil. Da sind alle dabei, gell? Auf der Version. Das
alle, cool. Ja. Campino von den Toten Hosen, Smudo, Fanta 4, Semi Deluxe, Jan Delay von den Beginnern, Sido, Inga Humpe von Zweiraumwohnung und. Ja, das ist für mich ein Granatensong.
Ja, das ist super. Super Song. Ja, selber machen lassen, ja, hat auch was. Ja. Alles muss man selber machen lassen.
Ja, für mich ist es ein wirklicher Gegenentwurf zu dem Slogan unserer Stadt, Gutes machen wir selber. Ich bin nicht wirklich glücklich über den Slogan, Gutes machen wir selber. Ich sage, selber machen lassen ist vielleicht manchmal besser, gerade in der Außenwirkung. Man kann sich auch helfen lassen, man kann sich beraten lassen. Man sollte nicht alles selber machen, weil dann rührt man nur in seiner eigenen Suppe. Und wenn man von außen irgendwie mal was reingespuckt bekommt, ist das vielleicht sogar manchmal etwas würziger.
Auf jeden Fall.
Und ja. Von daher ist es für mich selber machen lassen und die Zeile, ich muss mir schon wieder deine Hände dreckig machen, das ist für mich dann lyrisch. Ja.
Ja.
Das ist gut und das ist auch unsere Zeit. Ja. Man kann sich durchaus helfen lassen, man kann sich beraten lassen. Ich selber bin Unternehmensberater, davon lebe ich. lebt meine Firma und leben auch hoffentlich meine Kunden gut damit. Ansonsten zu Deichkind sehr prollig natürlich, das gefällt mir auch. Die specken voll auf. Die sind auch in ihren Bühnenshows, die habe ich tatsächlich mal auch live gesehen. Da waren sie noch nicht so elektronisch unterwegs. Irgendwo 2000, glaube ich, war das Splash, heißt das, ist ein so Hip-Hop-Festival. Das hat damals in Chemnitz stattgefunden. Da war Chemnitz so eine Hip-Hop-Metropole und an so einem Deich oder Stausee mehr oder weniger. Vielleicht 10.000 Leute, da war eine ganz coole Atmosphäre und da sind die auch damals aufgetreten und ich wusste schon, okay, die waren Newcomer, Bon Voyage war da, sag ich mal, ihr erster Hit. Top-Formation.
Sind auch immer noch voll am Start, ne?
Voll am Start,
ja. Die sind voll dabei.
Was ist denn die größten Songs? Remi Demi, Yippie Yippie Yeah oder Leider Geil.
Das habe ich vorher gesagt, das ist
auch dann mal irgendwie in Österreich, glaube ich, zum Jugendwort des Jahres gewählt worden vor einiger Zeit. Naja, was ich sagen wollte zur Bühnenshow, die verkleiden sich zum Beispiel auch. Die haben solche Tetraederköpfe, das sind so Pyramiden, setzen sich die auf, da fühlt man sich zurückversetzt zum Bauhaus. Und das kennen die Jungs auch und die können damit umgehen und bringen das aber halt nochmal einen Schritt voran. Und das ist so eine Sache, was mir ganz toll gefällt. Und zu Deichkind passt natürlich auch Hamburg, Hamburger Formation, da kommen eh ganz gute Sachen her und deswegen habe ich auch die nächsten dann Poeten irgendwo ausgesucht.
Genau, also das ist jetzt ganz toll, weil man ja sagt, ja okay, klar, Goethe, da wird man jetzt drauf kommen, ja, und Gomringer vielleicht auch und wer auch sonst noch kommt, aber jetzt kommt der Heinz Erhardt. Und klar kennt man den Heinz Erhardt und natürlich weiß man auch, dass der diese Gedichte immer hatte, aber der ist uns ja eigentlich bekannt als, sagen wir vielleicht, der Ur-Comedian in Deutschland.
Absolut, das ist der erste Stand-Up-Comedian.
Der erste Stand-Up-Comedian, absolut. Selber haben wir den ja gar nicht erlebt, glaube ich, sondern man kennt diese alten Filme noch mit ihm und diese Shows, wo er da eben diese Stand-Up-Sachen gemacht hat und immer diese Gedichte da rausgehauen hat. Und die sind echt klasse. Und da hast du auch was ausgesucht.
Habe ich mal auch was ausgesucht. Vielleicht zum Heinz Erhardt noch als solches. Der ist in Riga geboren.
Ja.
Nach Hamburg übergesiedelt und auch in Hamburg gestorben. Der hat zum Beispiel Musik studiert. Ja. Der hat Musik studiert. Der war Musiker, Komponist, Schauspieler und Dichter und vor allem auch dieser Stand-Up-Comedian. Und man kennt ihn so als heiteren Kerl, ja, vor der Kamera. Und ich weiß, dass er so eine dicke Hornbrille getragen hat, das wissen die anderen auch, aber der hat sich dahinter versteckt. Er hat gesagt, er zieht das waren Fenstergläser, dicke Fenstergläser, er zieht sich die Brille auf, um das Publikum nicht zu sehen. Ja. Der war eigentlich gar keine so Rampensau, sondern war eher dann irgendwo ein schüchterner Mensch und er war auch nicht unbedingt nur der Humorvolle, sondern in allen seinen Gedichten oder in vielen, vielen seiner Gedichten, ja, der einige, da ist immer auch ein bisschen was Düsteres, immer etwas Melancholisches, immer etwas Tod mit dabei, eine Dark Side, ja, eine dunkle Seite.
Dark Side. Und auch so ein ganz akribischer Arbeiter, ja. Also der hat da wohl extrem, da habe ich auch mal was drüber gesehen, Dokumentation, extrem dran gefeilt an seinen Werken, ja, die da, weil das ja immer so leicht rüberkommt, ja. Aber das ist, glaube ich, also richtige gute Komik ist ganz viel Arbeit auch, ja, das geht nicht immer nur spontan, ja, also es ist sicherlich spontan auch gut, aber wenn es so richtig ausgefeilt sein soll, dann muss man, glaube ich, auch ein bisschen zuvor dran gearbeitet haben und das hat ja ganz viel gemacht, glaube ich, ja. Okay, dann was hören wir denn von Heinz Erhardt?
Du kannst dir eins aussuchen, ich habe Gänseblümchen, der Kabeljau oder der Maus.
Ja, dann mach doch alle drei, so viel Zeit haben wir schon.
Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen liebte sehr ein zweites Gegenüber, drum rief's: Ich schicke mit nem Gruß dir eine Biene rüber. Da rief das andere: Du weißt, ich liebe dich nicht minder, doch mit der Biene das lass sein, sonst kriegen wir noch Kinder. Noch ein Gedicht. Der Kabeljau. für Hannes Siegeres. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kömmt ein Hai von ungefähr, ich glaub von links, ich weiß nicht mehr, verschluckt den Fisch mit Haut und Haar, das ist zwar traurig, aber wahr. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Der Maus. Der Maus, ihr Gatte, wird geschnappt von einer Mausefalle. Nun war, verdammt und zugeklappt, er Mause tot für alle. Die Trauerreden für'n Gemahl, sie gipfelten im Satze. Viel schneller ging's auf jeden Fall mit Falle als mit Katze.
Ist spitze. Ja, das ist sehr klug auch das Ganze. Ja, aber eben, das hat trotzdem so Leichtigkeit, ja, also spitze. Sehr schön. Hans Erhardt, ja, gehen wir gleich weiter. Ja, zum nächsten Dichter.
Zum nächsten Dichter, das ist ein ganz neuer, ein ganz fresher.
Ja, das ist hochinteressant, ja. Ja, muss man echt sagen. Also klasse. Ja.
Und der wurde in Berlin geboren, 1984. Er heißt Hannes Bajor. Und das ist so, der hat Geschichte, Philosophie, Literatur studiert und der ist irgendwie so ein Wegbereiter und er eröffnete mir den Weg irgendwo in eine neue Form der Poesie und zwar nennt sich das digitale Poesie. Und digitale Poesie, die digitalen Poeten, die verwenden nicht mehr ihre eigenen Texte, sondern sie bauen sich ein Arsenal an Computerprogrammen auf und die nehmen diese ganze Big Data aus dem Internet, aus den sozialen Medien und so weiter und nehmen das als Fundort und dort nehmen sie dann den Text her und vermanschen den Text. Die sagen, das nennt sich Data Moshing. Maschinen lesen und die Algorithmen, die bestimmen und daran arbeiten die digitalen Poeten an einem gewissen, die sagen, das ist ein gewisses Unding. Ja, das ist unsere Zeit, das ist modern und das nennt sich digitale Poesie.
Super, ja, ich finde die Idee klasse. Ja.
Und vielleicht berühmt geworden, wenn man das so sagen darf, in der Literatur. Ich bin ja froh, dass ich halt einigen Leuten poetische Texte vortragen darf, weil dieses Auditorium ist ja normalerweise, sind ja 5, 6 Leute.
Ja, das sind so ein paar mehr. Ja.
Sind so ein paar mehr und ihren Durchbruch haben sie dann geschafft, als sie im Jahr 2014 Facebook-Pegida-Kommentare verarbeitet haben oder gemoscht haben und die haben gesagt, okay, das waren 700.000 oder 800.000 Pegida-Facebook-Kommentare und das waren reiner Text, in Megabyte ausgedrückt waren es 80 Megabyte reiner Text und daraus ist dann so ein Projekt entstanden, das nennt sich Glaube, Liebe, Hoffnung, kann sich jeder auch herunterladen. Nachrichten aus dem christlichen Abendland und das Buch oder dieser Text, ja, der hat drei Kapitel und zwar ist es einmal Glaube, einmal Liebe, einmal Hoffnung und alle Gedichtzeilen gehen los mit ich glaube, ich liebe oder ich hoffe. Ja. Und du hast es vorher noch mal gesehen.
Super.
Ich kann es gar nicht vortragen, weil das wird vielleicht 1, 2 Stunden dauern. Aber dadurch sind sie irgendwo berühmt geworden. Wahnsinn.
Und was die ergänzt haben, war nur ich glaube und der Rest war Zitat aus Facebook. Ja? Oder ich hoffe und ich liebe. Ja,
ja nein, ich glaube war auch schon auf Facebook mit Teil des Kommentars.
Ja, die
haben
okay.
Nur diese ich glaube, ich liebe, ich hoffe, diese Sätze in den Posts dann einfach aufgeschrieben und etwas sortiert und Wahnsinn. In Form gebracht.
Ja, okay. Trägst du was vor?
Ja, und zwar ist es, ich muss es vorher dazu sagen, das sind aus den Klimaschutzberichten der Jahre 2008 bis Jahr 2015 des deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit sowie des österreichischen Umweltbundesamts. Das haben die als Korpus verwendet, ja, als Material, als Big Data. Und dort haben die dann Genitivkonstruktionen gebildet oder gesucht, ja, mit einem Computerprogramm, das heißt Scrap. Was eine Genitivkonstruktion ist, das kannst vielleicht du mir erklären.
Ja, das ist der Wem-Sein-Fall. Der zweite Fall, da scheitern wir immer hier in der Gegend dran, aber gut, trag's mal vor, es ist super, ja, ich kenn's schon.
Der Winter der Jahre. Die Abschätzung der Entwicklung, der Anstieg der Bevölkerung, das Ausmaß der Effekte, der Ausstoß der Gase, die Beiträge der Einzelnen, die Berechnung der Abweichung, der Datensprung der Statistik, der Effekt der Maßnahme, die Einhaltung der Ziele, die Erhöhung des Anteils, die Erholung der Wirtschaft, die Förderung der Errichtung, die Formel der Werte, die Gesamtmenge der Zuteilung, die Geschwindigkeit des Weiteren, der Grad der Umsetzung, die Größe der Balken, die Klärung der Haftung, die Menge des Überschrittenen, das Niveau des Auslands, die Prüfung der Inventur, die Qualität der Berichterstattung, die Reform des Gesetzes, die Schließung der Lücke, der Stand des Rechtlichen, die Steigerung der Wertschöpfung, die Unsicherheit des Möglichen, die Verpflichtungen der Gemeinschaft, die Wahl der Parameter, der Winter der Jahre.
Das finde ich also genial. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, sagen wir mal, wenn hier was, das, was gerade passiert, vorbei ist oder dass die im Lauf des Ganzen, da könntest auch sammeln. Vielleicht tun sie das auch. Ich weiß es nicht. Weißt du es?
Inwiefern
was? Ja, dass die jetzt sammeln, was hier jetzt gerade an Geschichten oder und Posts und so weiter über Corona da passiert. Ja. Ich meine, das ist ja irre. Also
die Forsten
ließ sich ja durch.
Also
ja,
sie also selber nicht, das erledigen natürlich Computerprogramme.
Ja schon, aber die Idee müssen sie ja haben. Ne? Idee, also ja, aber das könnte ich mir vorstellen.
Man muss auch sagen, der Winter der Erde, das geht los mit die Abschätzung der Entwicklung und geht bis zum Schluss, die sortieren quasi diese Genitivkonstruktionen dann nach dem Alphabet auch. Ja. Und es endet dann mit der Winter der Jahre. Das war quasi die letzte Genitivkonstruktion, die mit einem W dann angefangen hat. Ja. Anscheinend gab es keine mit Y und so.
Nee,
so.
Ja.
Und X habe ich noch vergessen. das ist natürlich Bombe. Das ist modern. Ja.
Absolut.
Das steht, glaube ich, noch in keinem Deutschbuch drin.
Nee, das steht noch nicht drin, aber sowas kommt sicher mal rein, hoffe ich jedenfalls. Und,
du hast ja gesagt, dass Dada zum Beispiel.
Ja, Dada ist drin, konkrete Poesie ist drin und so, das ist schon immer drin. Ja, okay. Ja,
und das ist nochmal so eine Weiterentwicklung. Man muss nicht alles selber machen, ja, man kann auch selber machen lassen, ja, man kann Maschinen lesen lassen und daraus gute Texte auch.
Ja, genau, die Kunst ist ja dann die Idee
absolut,
zu haben.
Absolut, ja.
Genau. Wunderbar, aber wir haben ja auch so kleine Musiksendung immer mal, ja, und deswegen hören wir jetzt den nächsten Song. Jetzt gehen wir von Deutschland nach Österreich, Volker, zu Falco. Da läuft ja schon der Wiener Walzer im Hintergrund. Und das ist natürlich ein absolutes Ding hier. Vienna Calling, Falco! Zero, der Alarm ist rot. wie eine Not. Das ist sehr, sehr geil.
Cha-cha-cha.
Cha-cha-cha, genau. Ja. Also Falco schon Großmeister. Ja. Also wahrscheinlich der, der am meisten verehrt wird aus Österreich. Auch in Österreich. Ja. Denke ich schon.
Ja, also von mir natürlich auch.
Ja, ich finde den auch klasse.
Ich komme nicht ran an dieses ganze Astropop-Zeug.
Nee, das mag ich auch nicht. Ja.
Falco
ist super. Ja. Das ist ja was anderes. Eine andere Liga, finde ich. Also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ne?
Ja. Nee, der Fendrich ist Kreisliga und ja. Falco, der spielt...
Champions League.
Ja, mindestens.
Ja.
Ja,
lass uns noch ein bisschen im Hintergrund laufen, ne? Ja.
Ja, zu Falco natürlich Wien und Wien ist auch irgendwo so eine Geburtsstätte der konkreten Poesie. Da gibt es diese sogenannte Wiener Gruppe. Ich war von Falco dann wirklich das erste Mal wirklich geflasht, wie er einen Poeten dann auch mal vorgelesen hat. Und zwar war das Gerhard Rühm. Das Gedicht heißt Hör, du Süße. Und das hat Falco interpretiert auf eine Lesung. Schaut es euch an bei YouTube. Ist heute ein Thema, aber da war ich wirklich so begeistert von dem Künstler Falco.
Ja.
Ja, er ist auch, sage ich mal, der erste Deutschrapper, meiner Meinung nach, ja, mit dem Kommissar.
Ja, ja, ja,
er
ja.
hat die glaube ich, momentan immer noch einzige deutschsprachige Nummer 1 Single mit Rock Me Amadeus.
Klar, die 99 Luftballons noch.
Gibt's ja. noch? Es war auch Nummer 1
in ja, USA. Ja, ja, okay. ja. Aber auf jeden Fall, ja, das ist höchste Liga. Ja,
absolut. Er ist auch mal nach Berlin gezogen, um dort David Bowie zu treffen. Ja. Von daher schließt sich dort auch wieder der Kreis. Da
schließt sich der Kreis, ja.
Absolut, absolut super Kerl, der Hans Hölzel, der sich den Namen vom DDR-Skispringer geben lassen hat. Ja,
ja.
Falco Weißflog, glaube ich, und der hat nichts mit Jens Weißflog zu tun.
Ach so, von dem hat er das?
Ja, ja.
Ah, okay.
Falco Weißflug, das ist der DDR-Skispringer, das war zum Neujahrsskispringen, da war er in Berlin, das hat er sich das Neujahrsskispringen angeschaut, weil er damals auch David Bowie dann irgendwie nicht getroffen hat und so weiter, und dann kam Falco Weißflug und danach hat er sich dann benannt.
Okay, super. Ja, und jetzt kommen wir ein bisschen in die Mundart, ne?
Ja, Wien, ich habe es gerade schon gesagt, ist das Thema. Und da gibt es die Wiener Gruppe. Das war eine Gruppe mit verschiedenen H.C. Erdmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm, Oswald Wiener. Das waren Jazz-Trompeter, Komponisten, Banjo-Spieler, sehr musische Leute. Und die konnten dann im Österreich der Nachkriegszeit eigentlich auch nichts mehr irgendwie anfangen mit dem alten Gedöns, und die wollten was Neues machen, die wollten provozieren, ja, sind doch teilweise mal eingesperrt worden, haben dann auch dann irgendwelche Preise bekommen und Bundesverdienstkreuze, ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, aber die haben irgendwelche Ehrennadeln halt bekommen und ja, das ist kultivierte Hinterfotzigkeit. Verstehst mich? Und einer davon von der Gruppe ist Friedrich Achleitner, und von dem möchte ich heute was vortragen. Wo's? Na, geh. Geh, na, wo's? Na, wo's, geh. Geh, wo's, na. Wo's, geh, na. Na, geh, wo's.
Weltklasse. Ja, das ist super. Ja, ganz, ganz klasse. Ja, und das ist ja, das Österreichische ist ja dem Bayerischen nicht so wahnsinnig fern. Mhm. Und das impliziert ja so viel. Ja, das ist ja jetzt nicht nur was nein, geh, sondern da steckt ja so viel mehr dahinter, dass man sich vielleicht überlegen könnte jetzt. Ja,
kultivierte Hinterfotzigkeit, genau. Und auch Mathematik. Ja, das ist eine gewisse Kombinatorik-Sache. Das sind drei Elemente, wo's, na und geh, und die werden kombiniert. Das ist, man nennt es in der Mathematik eine Fakultät, ja, oder in der Kombinatorik, das ist einmal, zweimal, drei, das sind mehr oder weniger dann sechs Möglichkeiten, wie ich diese drei Bausteine da matchen kann und er genau. bietet uns dann 6 Strophen an. Also es ist vollständig und sehr faszinierend und das ist auch irgendwo eine Sache auch von der konkreten Poesie, dass es auch immer irgendwie ein Konstrukt dahinter ist und häufig auch mathematische Sachen, ja, ja. Die Fibonacci-Reihen und. Also da gibt es unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten und das gefällt mir natürlich. Also super. Dass dahinter immer noch mehr steckt als, ja. als reiner Wortwitz.
Vielleicht. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen, das ist nicht das einzige Poesie-Special, wir werden noch eins machen. Und da werden wir dann, kleiner Cliffhanger, auch mal ein paar Werke vom Volker selbst hören, weil der ja ganz umtriebig ist, ganz viele Sachen macht, ganz viele Ausstellungen schon hatte, auch bei mir mal im Unterricht schon war und dann die Schüler dazu gebracht hat, konkrete Gedichte zu machen und so weiter. Und das ist ganz toll. Und gerade diese Sachen, diese Kombinatoriken, diese Geschichten, die werden wir bei, in einem zweiten Special euch dann nochmal ein bisschen weiter näher bringen. Ja? Jetzt kommt ja das letzte Gedicht für heute.
Ja, quasi auch ein Wiener wieder, Ernst Jandl. Und ich habe dir im Vorfeld ja mal das Video gezeigt. Das
ist, Hammer, habe ich überhaupt nicht gewusst, keine Ahnung gehabt. Das wäre eine unlösbare Rätselfrage heute gewesen. Ja. Genau, weil der Ernst Jandl ist tatsächlich in der Royal Albert Hall in Anfang der 60er aufgetreten und das Ding war voll. Also ich habe vorhin dieses Video gesehen. Die Halle war komplett voll, da passen um die 10.000 Leute rein und er war da in der Mitte gestanden und hat da seine Gedichte vorgetragen auf Deutsch, Österreichisch, was weiß ich. Und die Londoner sind abgegangen wie Schnitzel, der war da Star offensichtlich, richtig cool, ja, toll.
Ja, ich bringe von ihm heute eigentlich eins seiner bekanntesten. Ja. Das ist vielleicht ein Antikriegsgedicht. Jandl hat mal gesagt, der Krieg, der singt nicht, sondern der Krieg hat keine Vokale. Und deswegen hat er aus seinem Gedicht alle Vokale eliminiert. Ja.
Super.
Mehr oder weniger eliminiert, wie es im Krieg so ist. Ja. Verluste sind da und... ja, man hört im Endeffekt Maschinengewehrsalben und Granateneinschläge. Das ganze Gedicht hat natürlich auch irgendwo einen visuellen Charakter. Das können wir gar nicht schaffen, das rüberzubringen. Aber das hat auch irgendwo, er sagt, das Sprechgedicht hat auch eine sprachliche Qualität. Das ist eine Herausforderung für mich jetzt, das so in Anführungszeichen live zu machen. Ja,
ja, aber das schaffst du. Ich habe es ja schon mal gehört von dir. Das packst du schon.
Ja, das ist veröffentlicht worden in einem Gedichtband, der heißt Laut und Luise.
Ja, das ist sehr geil. Ja, das ist das Schöne, der Wortwitz oder die Freude mit der Sprache, was zu schaffen, was Lustiges, was Hintergründiges, mit der Sprache zu spielen, das ist das Tolle dran. Ja, und das macht ja dir auch so viel Spaß und das ist sehr schön. Und bei dem Gedicht ist es besonders eindrucksvoll, muss ich sagen. So, Ernst Jandl.
Schützengrimm, Schützengrimm, tittetitte, tittetitte, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Grimm, zum Grimm, zum Grimm, Grimm. Schützen, Schützen, t t t t t t t t Schützen, Grimm, Schützen, Grimm. Grrrt, grrrt, grrrt. Scht, scht, t t t t t t t t t t Scht. Zum Grimm, zum Grimm, t t t t t t t t t t Scht, 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 scht. Toppt!
Das war's. Ich kann mich noch erinnern, weil du warst, ja, das war ja letztes Jahr, bei mir in der Deutschstunde, Abiturklasse. Und da hast du ein bisschen was über die konkrete Poesie erzählt und die mussten dann selber auch ein Gedicht jeder verfassen und du hast es vorgetragen und einer ist sofort draufgekommen, gell? Hat gesagt, hier, der Finn hat sich gemeldet, hat gesagt, hier, das ist der Schützengraben. Ja, ja. Und da kommt nicht jeder drauf. Und gerade wenn man es nur so liest, ist es jetzt erst einmal vollkommen befremdlich, ja. Und gerade wenn man keinen Hintergrund dazu hat, ja. Aber allein durch die Art und Weise des Vortrags auch wird es dann auch irgendwie deutlich. Ja? Super.
Gut.
Ernst Jandl, magst du noch was sagen zum Jandl?
Ach, ich könnte noch so viel sagen.
Ja, ich weiß, du weißt so viel.
Es gibt auch noch so viel, die ich dann heute vergessen habe und so weiter.
Ja,
und ich habe meine Liste und ich musste ja streichen. Und wir müssen schnell fertig werden und es darf nicht länger als eine Stunde dauern.
Ja, jetzt sind wir schon weit über eine Stunde.
Mann. Also Ringelnatz, Hertha Müller, Robert Lex, Thomas Tranströmer, Nora Gomringer, die Tochter von Eugen Gomringer. Ja. Ich würde so gern von allen irgendwas vortragen.
Ja, wir können das ja. Tucholsky, super. Ja.
Reinhard Düll und Hermann Hesse, Heinrich Heine, Gottfried Benn und diese ganzen.
Also Heine finde ich auch toll. Brecht kommt auch noch. Ne?
Trakl,
super.
Da war ich mit der Kate, schöne Grüße an meine Frau im Übrigen, da war ich mit der Kate in Salzburg und die musste mit mir eine Trakl-Schnitzeltour machen,
durch Salzburg durch. Mirabelle war da auch, Musik im Mirabelle, habt ihr das? das ist schon toll. Ich glaube, das Tolle ist daran, dass man, ich meine, wir kennen das alle, gut, ich mache es beruflich immer noch, aber wir kennen das alle noch, die Tragik der Gedichtinterpretation. Und das ist auch was ich gern den Leuten nehmen möchte, keine Angst vor Lyrik haben. Das kann was ganz, ganz Tolles sein. Das kann einem ganz viel bringen. Das ist ja Quälerei, wenn man das Metrum raussuchen muss. Das ist auch vollkommener Schwachsinn, ehrlich gesagt. Muss auf sich wirken lassen.
Bei meiner 5 Minus habe ich das zum Beispiel damals verweigert. Sämtliche Metren und Reimschema das und so weiter dazu analysieren habe ich nicht gemacht. Und in der Interpretation als solches, wenn du sagst, man soll frei sein, war ich zu frei und war völlig am Thema vorbei.
Ja, aber die Frage ist ja, wie geht das überhaupt? Kann man da vorbei sein oder so? Aber es gibt da Kriterien, aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Also die Freude an Poesie, die Freude am Spielen mit Sprache, die macht das aus und die kannst du eben auch so super transportieren. Aber wir haben vorhin den vorletzten Song gehabt und jetzt kommt bald der letzte Song. Volker, was kommt denn vor dem letzten Song?
Okay, das Rätselding.
das Rätselding, die Rätselfrage. Aber ich muss nämlich zwei Rätselfragen auflösen von den letzten beiden Malen. Das kommt jetzt noch und zwar bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, dass der Axel beide beantwortet hat, der mich beide beantwortet hat, der Norbert die erste, der Matthias 1 hat beide beantwortet, wie immer natürlich der Matthias 2, bin ich sehr froh, ist wieder am Start, super. Und der Andi, der letzte Woche bei mir zu Gast war, der hat die eine Rätselfrage beantwortet, die zweite hat er selber gestellt. Erste Rätselfrage, was zu Westernhagen? Am 1. April habe ich ein paar Fehler eingebaut. Und zwar war der Marius Müller Westernhagen nicht mit Didi Hallervorden in einer WG, sondern mit Otto Walkes. Und er ist auch mit 18 nicht durch Bielefeld gerannt, sondern durch Düsseldorf. Und sein erster Film war nicht der Sandmann, sondern der Schneemann. Das war die Rätselfrage beim ersten Mal. Die zweite Rätselfrage vom Andi Schaubmann ging um AC/DC. Und da war die Frage, was hat die Nähmaschine der Schwester von Malcolm und Angus Young mit AC/DC zu tun? Das war tatsächlich so, da war unten drauf gestanden AC/DC gleich Strom, Wechselstrom. Und dann haben die gesagt, das ist ein cooler Name für eine Band. Also die Nähmaschine hat den Bandnamen gegeben. Dann war die Frage, was haben die Songs Dirty Deeds, dann Dirt Cheap und Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy Gang miteinander gemeinsam. Die haben beide eine Telefonnummer drin, die dann immer mal angerufen wurde. Und es könnte was mit Telefonsex und so weiter zu tun haben. Und der dritte Teil der Frage, auch sehr cool. Der Bon Scott, bevor er gestorben ist, hat er den Sänger, seinen Nachfolger bei AC/DC, nämlich Brian Johnson, mal gesehen, als der Brian Johnson mit Geordie aufgetreten ist. Und er hat eine Wahnsinns-Performance hingelegt und ist dabei umgefallen und hat aber dann weitergemacht. Und der Bon Scott war wahnsinnig davon beeindruckt, was das für ein geiler Sänger ist. Und der hat deswegen so extrem gesungen, weil er da eine akute Blinddarmentzündung hatte und weil er danach sofort ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das war der dritte Teil der Frage. So, das waren die Rätselfragen. Wieder ein bisschen kleiner Geschichtskurs in Rockmusik. Und heute kommt die Rätselfrage zu David Bowie. Und unser Stargast heute, der Volker, wird die dreiteilige Rätselfrage vortragen. Bitteschön.
Achtung, Rätselfrage. Erstens, welche Augenfarbe hatte David Bowie? Zweitens, mit welchen zwei männlichen Rockstars hatte Bowie womöglich eine Affäre? Drittens, Elon Musk hatte 2018 einen Tesla ins Weltall gefeuert. Welche Verbindung gibt's zu Bowie?
Wunderbar. Werdet ihr rausfinden, das ist eine ganz interessante Geschichte. Gerade das mit dem Tesla ist hochinteressant. Ja, super, Volker. Das war es im Prinzip schon zum ersten Poesie-Special. Das ist ja traurig, ich bin auch traurig, aber es geht wahnsinnig schnell rum. Jetzt spielen wir noch einen Song. Und jetzt erzählst du mal, wie du auf diesen Song kommst und was der mit der Poesie jetzt nochmal zu tun hat, bitte.
Also ich weiß ja, dass du ein großer Patti Smith-Fan bist. Die hängt im Übrigen auch als Plattencover
direkt vor uns. Ja, direkt genau.
Vor uns. Vielleicht nicht ganz eine wunderschöne Frau, nee. Aber die hat so andere Qualitäten.
Genau,
vielleicht.
Die ist wahnsinnig interessant. Nee, er hat es auch, ja. Mag sein, weiß ich nicht. Der ist wahnsinnig, die hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ja? Ja.
Und die hat ihr erstes Gedicht geschrieben, als Janis Joplin gestorben ist. Ja, das war im Jahr 1970 und da hat die über Janis Joplin gedichtet und den Worksong nennt sich ihr Gedicht, spielt keine Rolle. Janis Joplin, ihr letzter Song, das war auch im Jahr 1970, irgendwann im Oktober, hat die das in den LA Studios, Sunset heißen die, glaube ich, hat den aufgenommen. Und die erste Zeile heißt, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Und diese Zeile stammt nicht von Janis Joplin, sondern von Michael McClure. Und es ist auch ein großer Poet, der auch viel mit den Doors in Verbindung gebracht wird. Und die Doors vielleicht beim nächsten Mal.
Die Doors irgendwie. Kommen wir beim nächsten Mal. Wir haben ja, wie gesagt, Cliffhanger. Da kommt der Volker mit seinen Gedichten und dann kommt der Brecht und dann kommen die Doors und so weiter. Also das könnt ihr euch schon drauf freuen. Genau, ja.
Und von daher gefällt mir dieser A Cappella-Song auch sehr gut. Und ja, hören wir mal rein.
Da hören wir mal rein, genau. In Mercedes-Benz.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Natürlich unschlagbare Stimme, unschlagbare Atmosphäre auch in diesem A Cappella-Ding. Wunderbar, Janis Joplin, Mercedes-Benz. Ja, Volker, du könntest jetzt ungefähr noch 5 Stunden weitermachen, denke ich mir mal. Magst du noch was sagen? Magst du noch was vortragen?
Vielleicht ein kleines Ding
für mich. Ja, freilich. Jetzt machen wir hier als Vorschau auf die nächste Folge. Also nicht die nächste Folge. Nächste Woche bin ich mal wieder allein, Leute. Das muss auch mal wieder sein. Aber so ungefähr in ein paar Wochen kommt der Volker nochmal zum Poesie-Special 2. Und so als Vorschau machen wir jetzt mal ein Gedicht vom konkreten Poeten selber, nämlich von Volker Seitz.
Das ist eine Ode an unsere Heimatstadt Selb. Das sind 4 Zeiler. Weißes Gold, Kaolin, Kaolin, Feldspat, Quarz.
Wunderbar. Sehr schön und ganz toll für die nächste Folge. Ja, Volker, das war ganz toll und interessant mit dir und ich glaube auch, dass das wirklich dazu beiträgt, dass Leute mal sich ein bisschen mit Gedichten auseinandersetzen, weil das gehört dazu. Wie gesagt, die Welt braucht Poesie. Deine letzten Worte?
Ja, ich habe es genossen und ich hoffe, ihr macht nicht nur in dem Lockdown Sport und Sit-Ups, sondern steckt eure Köpfe auch mal in ein Buch rein. Mag es Drama sein, mag es Prosa sein, mag es Lyrik sein, alles gut. Wobei Lyrik natürlich das Top ist. Ja.
Ja.
Und ja, bleibt gesund und bleibt fröhlich, bleibt einfach und konkret.
Auf jeden Fall. Leute, das war Pittys Podcast Poesie Special 1 mit Volker Seitz. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen, bitte ladet euch zum Soundtrack eures Lebens ein, bitte gebt mir Feedback auf pittyspodcast@gmx.de. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, macht's gut, hört weiter gute Musik. Servus.